Dämonen. Nicht letale Strategien. Radiostück von Olaf Arndt und Michael Farin.
Noch 3 Minuten.
Durchatmen.
Gleich geht es los.
Was bitte, was geht denn los? Ich weiß überhaupt nicht.
Die Zeit läuft. Gleich sind wir zu hören. Gleich treten wir auf.
Vielleicht geht besser erst einmal einer voraus?
Nein, wir gehen gemeinsam.
Aber was sollen wir denn dann tun?
Das wird sich ergeben.
Ergeben?
Wir werden uns ergeben.
Ich verstehe nicht.
Uns bleibt nichts anderes übrig?
Wir werden uns ergeben.
Aber wir haben doch schon so viel Material gesammelt.
Unsere einzige Chance.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Wir spielen also wirklich keine Rolle. Wir haben wirklich keinen Text.
Begreif es doch endlich. Der Text sind wir.
Wir spielen den Text. Im Gegensatz zu konventionellen tödlichen Waffen, die ihre Ziele prinzipiell durch Sprengung, ihre Durchschlagskraft und ihr Potenzial zur vollständigen Zerstückelung zerstören, verwenden nicht-tödliche Waffen andere Mittel als solch plumpe körperliche Fragmentierung, um ihr Ziel außer Gefecht zu setzen.
Time out.
Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Darf ich vorstellen, dem Alphabet nach? Martin Engler, Nadja Schulz-Berlinghoff, Ilka Teichmüller und
Manfred Zapatka.
Das hier heute ist ein Experiment.
Wir werden Ihnen vorführen.
Und zwar ohne jedes Bühnenbild. Dabei hatte ich bereits eines entworfen.
Du hast doch nicht allen Ernstes geglaubt, wir setzen uns alle in ein großes Bett voll Plüsch und vieler Kissen?
Das war kein Bett.
Was war's denn dann?
Es war ein, ja, und wenn schon, dann war es eben ein Bett.
Es war ein Schlachtfeld.
Eigentlich war es mir ein Nest.
Wir sind ein Kuckuck. Wir setzen uns ins gemachte Nest.
Ein Kuckuck isst und macht sich breit.
Ich denke da eher an ein Boot. Menschen darin. Vor Menschen überbordend.
Schnellboote fahren drauf zu, Scheinwerfer schwenken hin und her. Das Boot wird gestoppt, aufgebracht.
Aufgebracht?
Aufbringen, kapern.
Kapern?
Gekapert, aufgehalten. Die Menschen eingesperrt und zurückgeschickt. Nein, nicht umgebracht, nur zurückgeschickt.
Wo die herkommen, ist Krieg.
Und wo die wieder hin müssen, ist immer noch Krieg.
Zum Glück sitzen wir nicht in einem solchen Boot. Wir sind hier und es geht uns doch gut.
Uns geht es gar nicht gut.
Das sagst du so.
Wir werden überwacht.
Wir können gehen, wohin wir wollen.
Wir sind Gefangene. Fortwährend Blicken preisgegeben. Ihnen ausgesetzt. Wir werden beobachtet, bewertet, eingestuft, kontrolliert, manipuliert, unablässig. Wir werden nicht aus den Augen gelassen, abgehört.
Alles eine einzige Warteschleife. Keinen Schritt können wir tun, ohne dass...
Was wird noch alles mit uns passieren? Auf uns wird geschossen. Wir sind Freiwild. Unablässig wird auf uns geschossen.
Weil wir hier stehen. Auf diesem Platz. Ausgeliefert.
Wir sind nackt. Jede unserer Bewegungen wird registriert. Wir werden vermessen.
Der Platz ist riesig. Doch wir können uns nicht verstecken.
Übergossen mit Licht.
Kamera überwacht. Bewegungsmelder all überall. Sensoren.
Verloren auf einem leeren Platz.
Wir sollten endlich das Pferd bauen. Unser Pferd aus Holz. Wie damals die Helden aus Troja. Athene sei mit uns.
Unsere Arche Noah. Wir alle könnten da hineinklettern und wären unsichtbar.
Wir könnten endlich wieder einmal ausschlafen. Es wäre so schön dunkel.
Wie lange habe ich schon nicht mehr richtig geschlafen?
Schlafen. Schlafen, bis es dunkel ist.
Tiefste Nacht.
Und was machen wir dann?
Dann machen wir uns vom Acker. Aus dem Staub.
Wenn das so einfach ginge, vergesst nicht. Bewegungsmelder all überall. Sensoren, die auf die kleinste Bewegung reagieren. Auf jeden Schritt und jeden Tritt. Kameras.
Wir sind denen ein Dorn im Auge.
Das Auge der Kamera schaut stumpf in die Zelle hinunter. Gelbes Licht. Ein kurzgeschorener Blonder, barfuß auf dem nackten Boden, ohne Hemd. Ein muskulöser Körper in einer verblichenen Jeans. Ruhig gestellt, im Nullpunkt der Gesellschaft. Im Knast. Der Mann rast, ziellos, im Kreis. Eine Panther-Szene. Eldridge Cleaver liest Rilke. Das Subjekt springt auf das Auge der Kamera zu. Auf dem Weg in die Höhe vergrößert sich der Kopf des Gefangenen ins Groteske. Die letzten Zentimeter aber vermag seine Muskelkraft nicht zu überbrücken. Er öffnet den Mund zum Schrei und stößt Speichel aus. Ungerührt registriert das Aufzeichnungsgerät das langsame Abfließen der Spucke. Schleimige Unschärfe verdeckt fast das ganze Bild. Die Zellentür halb noch im Sichtbereich fliegt auf. Ein uniformierter Beamter stürmt herein. Alles geht sehr schnell. Ein Sirren und Knistern, das sich rhythmisch wiederholt. Es erinnert entfernt an das Geräusch eines Käfers, dessen harter Panzer unter der Schuhsohle knackt. Der Mann liegt sogleich am Boden, windet sich wie ein Aal an Land. Schmerzensschreie unterbrochen von Kommandos. Und obwohl das Opfer doppelt besiegt scheint, im Käfig und zudem noch niedergestreckt, strömen immer mehr Beamte in die enge Zelle. Sie knien blitzschnell nieder. Der Mann, in einer absurden Kreuzigungshaltung unter der Klappliege in der Ecke eingeklemmt, winselt mittlerweile nur noch. Zwei Kabel stecken in seiner Brust. Stigmata aktiver Kontrolle. Der Strom, der sie durchfließt, hat offenkundig eine stark begütigende Wirkung. No, no. I will never do it again. Der Beamte mit der Pistole, aus der die Kabel abgehen, schaut sich um. Er sucht die Kamera, und signalisiert mit erhobenem Daumen: Operation erfolgreich abgeschlossen. Alles unter Kontrolle.
Sie erinnern sich. Als Sie eintraten, haben wir Sie um Ihre Schuhe gebeten. Ohne Zögern haben Sie sie uns überlassen. Ihren Namen, Ihre Adressen hatten Sie ja freundlicherweise schon bei Ihrer Anmeldung für diesen Abend mitgeteilt. Auch Ihre Fingerabdrücke haben wir bereits abnehmen können, dank Ihrer Schuhe. Natürlich haben wir auch Fotos von Ihnen geschossen, gestochen scharf. Ihre DNA...
Personen, Erkennungssysteme, Biometrik. 1.0. Manuelle Fingerabdruckerkennung. 1.1. Automatische Fingerabdruck-Identifikationssysteme. 1.2. Stimmerkennungstechnologien. 1.3. Netzhaut-Identifikationssysteme. 1.4. Gen-Erkennungssysteme. 1.5. Gesicht-Fotoerkennung. 1.6. Geruchserkennung. 1.7. Signaturüberprüfung. 1.8. Handerkennung. 2.0. Kennkarten-Tokensysteme. Instrumentelle Konditionierung. 3.0. Lügendetektor, Polygraphen. 4.0. Neuronale Netzwerke.
Eine Nummer wurde Ihnen ebenfalls zugewiesen, mit Prüfziffer, damit Sie nur ja nicht Gefahr laufen, verwechselt und für jemand gehalten zu werden, der Sie nicht sind. Dadurch haben wir Ihnen mit Sicherheit in der Zukunft unangenehme Erfahrungen erspart.
Das alles muss Sie jetzt aber nicht weiter beunruhigen. Denn was wir tun, das dient ausschließlich zu Ihrem Schutz. Wir schützen Sie. Sogar vor sich selbst.
Es gibt mittlerweile jede Menge Leute, die sich für unser aller Sicherheit bereits einen Chip haben implantieren lassen. Viele weitere werden Ihnen folgen, denn die Vorteile liegen klar auf der Hand. Man weiß zum Beispiel immer, wo Sie sind. Weltweit. GPS. Sie können einfach nicht mehr verloren gehen. Und dann die Vorteile beim schnellen, bargeldlosen Einkauf. Das Anstehen in Schlangen vor den Kassen hat ein Ende. Es ist alles so viel einfacher. Sie nehmen die Ware, Sie verlassen das Geschäft, Sie haben bezahlt. Der ideale Kunde eben. Man liebt Sie. Und sollte Ihr Kontostand durch Ihren Einkauf zu sehr beansprucht werden, weisen Sie freundliche Mitarbeiter sogleich auf Kredite zu erträglichsten Bedingungen hin. Ein anderes Beispiel. Sie wollen in eine Disco. Der Chip signalisiert sofort: ein gern gesehener Gast. Die Garderobe? Schluss mit der Marke. Man kennt sie. Und an der Bar? Man weiß, was sie mögen. Sie sehen, die Sache mit dem Chip ist längst ein riesiger Erfolg. Deshalb lassen Sie sich auch chippen. Der Vorteil, es jetzt zu tun, ist immens. Sie werden staunen. Wer es nämlich jetzt tut, sozusagen freiwillig, wird kostenlos gechippt. Dieses Angebot gilt allerdings nicht mehr lange. Sobald das Chippen zur Pflicht wird, sozusagen staatlicherseits vorgeschrieben, und wie wir wissen, laufen die Planungen zur Umsetzung bereits auf Hochtouren, dann werden Sie wie für Ihren Pass auch für den Chip bezahlen müssen. Deshalb mein Rat, lassen Sie sich chippen. Jetzt. Die Vorteile liegen auf der Hand. Tanken etwa. Sie brauchen Ihr Auto nicht zu verlassen. Fliegen. Sie brauchen sich nicht auszuweisen. Grenzen gibt es für Sie nicht. Sie sind Weltbürger. Was soll ich sagen?
Ihnen gehört die Welt.
Was soll ich sagen? Wir sind immer für Sie da. Wir passen auf Sie auf. Jede Minute, rund um die Uhr. Ihnen kann nichts mehr passieren.
Es sei denn, Sie halten sich nicht an unsere Vorgaben. Zuwiderhandlungen oder sagen wir besser Abweichungen von unseren Vorgaben können und werden wir unter keinen Umständen akzeptieren.
Jedes Mittel ist uns recht. Das werden Sie sicher einsehen. Denn indem wir das System schützen, schützen wir niemand anderes als Sie selbst. Um jeden Preis. Sie sind es wert.
Zögern wäre Schwäche. Schwäche aber kann sich keine Gesellschaft leisten.
Was für ein Gewehr ist das? Fragte der Commander, als der junge Mann an die Reling trat. Tom antwortete nicht. Er passte sich dem Rollen und Stampfen des Schiffes an, das jetzt mit halber Fahrt lief. Dann richtete er sein Gewehr auf das gigantische Seeungeheuer, sah auf die automatische Zielvorrichtung, wartete einen Moment, bis die Flutwelle absank, und drückte auf den Auslöser. Wer aber mit einem lauten Knall und einem Feuerstoß gerechnet hatte, wurde enttäuscht. Es gab absolut kein Geräusch. Dennoch stoppte das große Tier mitten in einem Strudel aus Schaum. Es schien in tausend Teile zerschossen und zerfiel wie ein Stück Zucker in einer Teetasse. Bereits Sekunden nachdem Tom sein elektrisches Gewehr abgefeuert hatte, war von dem Ungeheuer nichts mehr zu sehen. Abgesehen von etwas Blut auf ruhiger See.
Wie die weißen Blutkörperchen im Immunsystem des Körpers reagieren, wenn eine Bedrohung vorliegt, genauso werden wir auf alles reagieren, was uns gefährlich erscheint.
Eins allerdings ist dabei zu bedenken. Jede Infektion muss natürlich restlos zerstört werden. Dies sollte jedoch geschehen, ohne dass dabei der Körper des Wirtes vernichtet wird. Andernfalls würde der Markt und damit die Gesamtheit unserer Gesellschaft massivst geschädigt. Wenn wir bei der, nennen wir es Heilung oder besser Korrektur, jetzige und spätere Verbraucher töten, wenn wir dabei zugleich auch ihre Fähigkeit zum Konsum, ihre Infrastruktur und Wirtschaft vernichteten. Die irreparable Zerstörung potenzieller Konsumenten ist als das tödlichste aller Viren anzusehen.
Habe ich da irgendwas nicht mitbekommen? Mittlerweile weiß ich überhaupt nicht mehr, auf welcher Seite wir eigentlich stehen.
In der heutigen Zeit kann nur überleben, wer ständig die Seiten wechselt.
Aber ob wir die Überwacher oder die Überwachten sind, das sollten wir doch wenigstens wissen.
Es gibt da längst keinen Unterschied mehr. Denn natürlich werden in einem perfekten Überwachungsstaat auch die Überwacher ständig überwacht.
Und die Rechtsstaatlichkeit?
Gewaltenteilung, liebe Nadja. Das ist das Zauberwort.
Überdies, jene unmittelbare Organisation, von der die Strategen der politischen Kontrolle träumen und die sie bildreich als Directed Energy technologisch oder Mood Management soziologisch etikettieren, wird von den Betroffenen zunehmend positiv konnotiert. Man fühlt sich wohl in der Mitte eines komplexen Systems. Der Verkehr mit dem Kollektiv, dem sozialen Umfeld, wird durch die Interaktion mit Geräten ersetzt, in deren Netzwerk man eingebettet ist. Man fühlt sich nicht mehr observiert. Man empfindet die Anwesenheit der Überwachung als Versicherung. Im Visier der Apparate und ihrer Funktionen fühlt man sich zusammengehörig, als verschworene Gemeinschaft.
Verschwörungstheoretiker ignorieren, dass es bereits ausreichend starke Mittel gibt, um sie entsprechend zu knechten.
Nur um kein Missverständnis aufkommen zu lassen. Wir sind keine Verschwörungstheoretiker. Wir sind nicht wir. Wir sind mal die, mal der. Wir sind überall. Und das alles stets und ständig zu Ihrem Schutz. Wir sind für Sie da. Ausschließlich für Sie. Rund um die Uhr. Und für eine bessere Welt. Für eine Welt ohne Terror. Für mehr Demokratie.
Und damit weniger Menschen verhungern müssen.
Wenn du weniger Menschen sagst, setzt du quasi als selbstverständlich voraus, dass auf unserer Erde Menschen verhungern müssen. Verhungern müssen. Das kannst du. Das will ich einfach nicht.
Wir haben jetzt wirklich nicht die Zeit, uns in Grundsatzdiskussionen zu verlieren. Es geht hier und jetzt vor allem um nicht letale Waffen, nicht tödliche Strategien. Die Ungerechtigkeit der Welt bleibt außen vor. Für heute wenigstens. Sie interessiert uns nicht. Kein bisschen.
Detect.
Deny.
Discriminate.
Dazzle.
Defeat.
Delete.
Delay.
Defend.
Taser. Beat.
Der Erfinder des Tasers heißt John Cover. Ein tolles Gerät.
Mir kam der Zufall zu Hilfe. Als sich die amerikanische Polizei Ende der 60er Jahre nach neuen, nicht tödlichen Methoden zur Kontrolle von Gewalttätern umsah, las ich einen Artikel über einen Tramper, der mit einer Hochspannungsleitung in Berührung kam. Mehrere Stunden war er wie festgefroren und hatte dennoch überlebt. Das brachte mich auf die Idee einer Waffe mit hoher Spannung und geringer Stromstärke, die eine Person zu betäuben vermochte, ohne sie zu verletzen. 1970 habe ich den ersten Prototyp dieser elektrischen Waffe gebaut. Ich nannte sie Taser, eine Abkürzung für Thomas A. Swifts Electrical Rifle, nach den Tom-Swift-Geschichten aus meiner Kindheit.
Ein tolles Gerät. Die Polizei ist ihm dankbar dafür und auch die Innenminister sind ihm dankbar dafür. Die Welt ist ein Stück sicherer geworden.
Also, Rick zielte mit dem Laserpointer auf meine Brust. Es war ein kribbeliges Gefühl. Und dann drückte er auf den Auslöser. Überwältigend, sage ich Ihnen, überwältigend. Es war, als ob mir einer mit dem Vorschlaghammer auf die Fußspitzen geschlagen hätte.
Die Beinmuskeln versteifen sich. Man fällt um.
Wenn es gilt, Recht und Ordnung durchzusetzen, wird einem automatisch eine 5-Sekunden-Ladung verpasst.
Rick hatte die Stromzufuhr schon nach einer Sekunde gekappt. Aber selbst das war für mich bereits lange genug, um zu spüren, was dieses System leisten kann. Von dem Strom, der meine Stiefel durchfloss, blieben kleinere Verbrennungen an den Füßen zurück. Als er den Strom ausgestellt hatte, hörte der Schmerz sofort auf. Die Erholungsphase dauerte dann allerdings schon noch einige Sekunden.
Danach ist man minutenlang nicht in der Lage zu laufen. Die Waden fühlen sich an, als ob sie in einer Schraubzwinge gesteckt hätten.
Das hatte ich ganz vergessen. Damals war mein 16-jähriger Sohn Josh bei mir. Obwohl er gesehen hatte, wie es mir ergangen war, wollte er es auch probieren. Josh ist wirklich kein Weichei. Körperlich absolut fit. Außerdem kann er, das weiß ich aus Erfahrung, mehr Schmerz ertragen als ein Durchschnittsmensch. Als er seine Ladung abbekommen hatte, versteifte er sich und fiel in meine Arme. Es gibt einfach keine Möglichkeit, gegen das Muskelversagen und den Schmerz anzukämpfen. Aber es ist auch klar, die M26 ist nachweislich sicher. Sonst hätte ich Josh nicht erlaubt, den Büffel zu reiten.
Nein, ich will keine englischen Texte vortragen. Ich kann das nicht.
Es geht heute doch nicht um den Preis für perfekte englische Aussprache. Wir sind der Text.
Trotzdem, nein.
Mir zuliebe.
One individual knocked to ground, but was able to crawl on one hand and knees. Severe upper body contractions noted.
That bad boy smokes ya.
Totally unable to attack.
He's been much quieter ever since.
I feel fine. A little dizzy.
I felt severe, intense pain. And I was also unable to focus on anything other than the pain. The taser definitely caused chaos in my thinking process.
I felt like I had no control over my body. Very effective.
Things work. Every cop should have him.
Videoeinblendung. Überwachungskamera. Zelleninnenraum.
Der Einsatzleiter öffnet die Tür einen Spalt breit und zeigt eine M26 ohne Magazin. Als Antwort hört er nur zahllose Fuck yous. Er lädt den Taser, lässt ihn 2-3 Mal aufblitzen und zielt dabei mit dem Laserstrahl. Weitere Fuck yous. Er setzt die Druckluftkartusche ein und feuert aus 2 Meter Entfernung auf die rechte Schulter-Brustknochenzone. Der zweite Pol steckt im Oberschenkel. Der Delinquent schlägt augenblicklich hin.
Seit dieser nicht einmal 5 Sekunden andauernden Entladung hat sich der Delinquent keine weiteren Auffälligkeiten mehr erlaubt.
2-0. Polizeiwaffen weniger tödlich. 2-1. Betäubungsgranaten. 2-2. Chemische Reizkampfstoffe. 2-2-1. Sprühdosen, tragbare Spritzen mit Druckbehälter. 2-2-2. Aerosole. 2-2-3. CS. Chlorbenzylidenmalodinitril. Tränengas als Pulver. 2-2-4. OC. Oleoresin capiscum. Pflanzliches Gift. Pfefferspray. 2-2-5. CR. Dibenzoxacepin. Tränengas. 2-2-6. Schaum. OC. CS. Etc. 2-2-7. CS-Flüssigkeit. CS-Gel. 2-2-8. Neutralisierende Kampfstoffe, Färbmittel etc. 2-2-9. PAVA, synthetische Version von OC. 2-2-A-CN, Chloracetophenon, Tränengas. 2-2-B, CS in größeren Dosen, zum Beispiel Mörsergranaten.
Ich glaube ganz intensiv daran, dass es das absolut Beste ist, seine Kunden stets mit der neuesten Technologie zu versorgen. Ein Maximum an perfekter Dienstleistung. Darum geht es.
Sehstörer, weißer Rauch. Weißer Rauch, der die Sicht behindert und mit Granaten oder Rauchtöpfen verteilt wird. Relativ preiswert, nicht giftig, nicht ansteckend und taktisch ideal für den Polizeigebrauch. Dieser Rauch wirkt als Reizmittel auf Nase und Rachen, führt zum Verlust des Sehvermögens, des Gefühls für Ziel und Richtung.
Wenn ihr morgen aufwacht und merkt, dass ihr nicht tot seid, werdet ihr uns dankbar sein.
2-4-3 Betäubungsgürtel. 2-4-4 Betäubung durch Hochdruckwasserstrahl. 2-4-5 Plasmabetäubungswaffen. 2-5 Injektionswaffen. 2-6 Wasserwerfer. 2-7 Pyrotechnik zur Massenkontrolle. Blendgranaten. 2-7-1 Färbemittel zur Massenkontrolle. Markierfarbe. 2-8 Weniger tödliche Waffen der zweiten Generation. 2-8-1 Stinkbomben. 2-9 Akustische Waffen. 3-0 Straßenkampfausrüstung. Panzerungen aus Schaumstoff und Plastik. 3-1 Antikrawallschild. 3-2 Schlagstöcke. 3-3 Granatwerfer. Straßenkampf und Militäreinsatz. 3-4 Gasmasken. 3-5 Verhaftungs-, Einfang-, Zugriffsausrüstung. 3, 5, 1. Fangnetze, Fesselwerkzeuge. 3, 5, 2. Klebrige Schaumprodukte.
Das geht nun wirklich einfacher. Diese Hightech-Sprache, dieser Wissenschaftsgestus, diese Aufzählung helfen doch keinem weiter. Lasst uns lieber was erzählen.
Dann erzähl doch schon. Es hindert dich doch niemand dran.
Ich könnte erzählen, wie man ohne technischen Schnickschnack Sitzblockaden auflöst.
Na gut, erzähl schon.
Polizisten ziehen sich mit demonstrativer, fast genüsslicher Langsamkeit vor den Augen der Sitzstreikenden erst einmal ihre Anti-AIDS-Handschuhe an. Ich finde, allein das hat schon etwas Surreales. Dann steigen sie mit aller gebotenen Vorsicht, die ihre schweren Schuhe und schienenbewehrten Beine zulassen, in den Haufen Menschen und wählen sich jeder einen Demonstranten, eine Demonstrantin aus. Während sie mit immer fester werdender Umklammerung des Nackens ihres Zielobjekts, dessen Gesicht zu sich herbiegen, führen sie die Zeige- und Mittelfinger ihrer noch untätigen behandschuhten Hand in dessen Nasenlöcher ein. In der Regel muss dann gar nicht mehr so stark gezogen werden, um das Zielobjekt zum Aufstehen zu bewegen. Der Widerstand des an seinen Nasenlöchern Aufgehängten bricht nämlich vergleichsweise schnell. Seine Arme lösen sich aus der kollektiven Umklammerung, und wenn einer der noch am Boden Hockenden versucht, seinen Freund an der Bekleidung oder am Bein festzuhalten, damit er nicht Glied einer Kette, die nur hält, wenn alle Glieder vorhanden sind, herausgezogen wird, dann lässt der ihn los. Sobald er...
Das ist nur ein Kniff, Handwerk, das lässt sich allerhöchstens als Metapher ausschlachten, an der Nase herumführen, am Nasenring durch die Manege ziehen, der Nasenbär. Das ist nur ulkig. Hier geht es nicht um ein bisschen Gewalt gegen Demonstranten. Hier geht es um die Industrie der Macht. Hier geht es um Marktanteile. Hier geht es um weltweite Methoden, zukünftige, nicht zu überschauende riesige Menschenansammlungen, aber auch einzelne, nicht einzuschätzende Gefahrenherde oder Individuen, deren Vorgehensweise und Identität nicht ermittelt wurden. Die aber...
Ich bin doch jetzt der Interviewer, oder?
Das muss viel schneller gehen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Deine Fragen müssen kommen wie aus der Pistole geschossen.
Und wer bist jetzt du, Manfred?
Manfred ist jetzt John. John B. Alexander, der Guru des Nicht-Letalen.
Sollten sich die nicht-tödlichen Waffen jemals als Perle der Zukunft erweisen,
dann ist John Alexander das Sandkorn in der Austernschale gewesen.
Nicht-tödliche Waffen sind Waffen, die explizit entworfen wurden und die hauptsächlich eingesetzt werden, um Personen oder Kampfmittel unschädlich zu machen. Wobei Todesfälle, dauerhafte Verletzungen von Personen und die unbeabsichtigte Beschädigung von Eigentum und Umwelt möglichst vermieden bzw. gering gehalten werden sollten.
Dr. John B. Alexander ist Manager des Programms für Ausnahmefälle der konventionellen Verteidigungstechnologie Los
war
Alamos.
War Manager des...
Ob ist oder war, das ist egal.
Im Gegensatz zu konventionellen tödlichen Waffen, die ihre Ziele prinzipiell durch Sprengen, Durchschlagen und Zerstückelung zerstören, verwenden nicht-tödliche Waffen andere Mittel als plumpe körperliche Zerstörung, um das Ziel außer Gefecht zu setzen.
John B. Alexander, der Sonderbeauftragte zur Auslotung menschlicher Potenziale, hat sich stets vor, während und nach seiner Dienstzeit in Vietnam intensiv mit paranormalen Phänomenen beschäftigt. Er studierte asiatische Kampftechniken und übte sich in berührungsloser Energieübertragung von Mensch zu Mensch. Einer seiner durchschlagendsten Texte trägt den Titel »Schlachtfeld Gehirn«. Alexander ist, wie er selbst sagt, ein Eklektiker. Interessiert sich für UFOs, außersinnliche Wahrnehmung, Psychotronik, psychische Kriegsführung.
Nicht-tödliche Waffen haben eines oder beide der folgenden Merkmale. A. Ihre Auswirkungen auf Personen oder Kampfmittel sind relativ reversibel. B. Sie haben innerhalb ihrer Reichweite unterschiedliche Auswirkungen auf Objekte.
U.S. Army Training and Doctrine Command. Tradoc, Pamphlet, 52573. Department of the Army. Headquarters, United States Army. Training and Doctrine Command. Fort Monroe, Virginia, 23651-5000. 1st September 1996. Military Operations. Konzept für nicht-tödliche Wirkstoffe, Wirkstoffe für Personen, Beschreibungen. Substanzen, die kampfunfähig machen. Familie von unorganischen und organischen Stoffen, die zeitweilige Lähmungen hervorrufen. Übelriechende Substanzen. Familie von unorganischen Stoffen mit stechendem Geruch, die Übelkeit verursachen. Reizmittel. Substanzen, die Reizungen in den Augen und in der Atmung verursachen. Brechmittel. Chemikalien, die einen Brechreiz auslösen. Lärm. Lärmerzeuger, der genügend Krach macht, um die Opfer orientierungslos zu machen und lahmzulegen. Projektile ohne Durchschlagskraft. Familie von Geschossen, die betäuben, ohne in den Körper einzudringen. Stroboskoplicht. Große Hochspannungsstroboskoplampen, die desorientieren und verwirren.
Stopp! Ich sollte doch hier die Fragen stellen. Ich wollte doch noch...
Zu spät! Ihre Zeit ist um. Die Fragen stellen jetzt wir.
Wie oft waren Sie dem Beschuss ausgesetzt? Geben Sie die Anzahl, Intensität und Dauer der Einsätze an, denen Sie ausgesetzt waren. Von wem und aus welcher Distanz wurde gesprüht?
Aus weniger als 20 bis 30 Zentimeter? Aus 30 bis 100 Zentimeter Entfernung? Von weiter als einem Meter?
Welche Art von Schutz hatten Sie? Bitte ankreuzen. Gar keinen? Ja, nein. Brille? Ja, nein. Taschentuch? Ja, nein. Angefeuchtetes Taschentuch? Ja, nein. Zitrone? Ja, nein.
Maske? Ja, nein. Wenn ja, welcher Art?
Wasserabweisende Kleidungsstücke? Ja, nein. Wenn ja, welcher Art?
Konnten Sie infolge des Kontaktes mit den Wirkmitteln Veränderungen des Menstruationszyklus feststellen? Ja, nein. Wiederkehrende Störungen? Ja, nein. Wenn ja, welcher Art? Bei Kontaktlinsenträgern? Hatten Sie infolge der Einsätze irgendwelche Probleme mit den Augen? Ja, nein. Wenn ja, welcher Art? Und geben Sie die Stärke der Folgen auf einer Skala von 0 bis 10 an.
Atemwege, Schluckbeschwerden, Atem, Keuchen, Brennen.
Mundhöhle, Speiseröhre.
Husten, Blut.
Augen, Brennen, Tränen, Sehstörung, kurzzeitig Augenschmerzen, Liderkrampf, blind für den Moment. Kopfschmerzen, Rauchpatronen, Wasserwerfer, Hämatome.
Übelkeit, Erbrechen, Herzrhythmus.
Beinkrampf, Depression, Erinnerung ausgelöscht, Panik, Nervosität, Schwindel, Durchfall, Ohnmacht.
Rückblickend beurteilt, gibt es bleibende Schwierigkeiten, die Sie unmittelbar mit dem Einsatz verbinden? Wenn ja, können Sie sie genauer beschreiben? Können Sie eventuell Dokumente, Videos oder Fotos der in Frage stehenden Störungen beibringen? Bitte hinterlassen Sie für eventuelle Nachfragen Ihre Telefonnummer, E-Mail oder Anschrift.
Ich habe es gewusst. Über die allgegenwärtigen Mikrowellen spricht wieder niemand. Da traut sich keiner ran. Dabei sind die doch das Schlimmste. Spürt ihr es denn nicht? Als fließe Strom durch den Körper, als vibriere alles, immer schneller, als ob ich innerlich zerrisse. Dann will ich nur noch flüchten. Bin aber meist schon so lahm, dass ich nicht einmal mehr aufstehen kann. In meinen Ohren dieses Dröhnen, unablässiges Rauschen, als hätte ich 1000 Wespen im Kopf. Und dann diese Stiche überall. In den Schamlippen, der Scheide, dem Analbereich, in den Ohren. Wenn ich mich wegdrehen will, wenn ich mich dann auf die andere Seite lege, ein Knall, der mich zusammenzucken lässt. Und dann der Nasen-, Mund-, Nasen-, Rachenraum. Schleimhäute wie rohes Fleisch. Jeder Atemzug tut weh. Als würde man ätzende Substanzen einatmen. Der Hals ist aufgequollen, der Mühlstein auf meiner Brust. Ich liege schief im Bett. Außerdem Bauchkrämpfe, Koliken und dieses Jucken an stetig wechselnden Körperstellen. Mein Kopf, mein Körper ist dann wie aufgeheizt. Das Blut schießt zum Herzen. Mein Herz wird von Blut überschwemmt. Es ertrinkt in Blut. Ich weiß mir nicht mehr zu helfen.
Lamento, Lamento, Opferprosa, gebetsmühlenartig. Zum Glück gibt es in dieser Welt auch noch positiv eingestellte Menschen. Darf ich vorstellen, Janet Morris.
Ja, gewiss. Gewiss doch. Wir können siegen. Wie das gehen soll, fragen Sie nur. Das ist ganz einfach. Mit unseren neuen Waffen. Sie werden die biologischen und chemischen Agenten des Feindes sterilisieren? Sure. Ich meine, sicher. Mit Mikroben, die Mikroben fressen. Mit Energiewaffen, die ihre Kämpfer aus dem Sattel schießen? Positive. Positiv. Und wenn Sie mir die Frage stellen, ob wir ein Set von Werkzeugen entwickeln können, die den Feind davon abhalten, uns mit Sprengkörpern zu bewerfen oder die Explosiva am Explodieren hindern, natürlich antworte ich Ihnen. Natürlich können wir das. Können wir die Kriegsmaschinerie des Feindes elektronisch entwaffnen, seine Motoren anhalten, seine Selbstmordkommandos stoppen, sie davon abhalten, sich selbst und uns in die Luft zu jagen? Absolut. Wenn wir den Feind festsetzen, wenn wir es unmöglich machen, dass er den Heldentod stirbt, wenn wir seinen Einzug ins ewige Reich, sein himmlisches Bordell verhindern und ihn stattdessen ganz unehrenhaft ins Gefängnis werfen oder ihn einfach nach Hause schicken, werden wir den Kampf damit gewinnen können? Ja, das werden wir. Wir werden den Kampf gewinnen.
Wie fing das denn eigentlich alles an?
Keine leichte Frage, aber eine sehr interessante, wie ich finde. Wie einige von euch ja wissen, kommen Chris und ich vom Schreiben.
Chris, das ist dein Mann. Das sage ich nur für unsere Hörer. Ihr arbeitet also zusammen?
Seit Jahren schon. Wir haben über 35 Bücher geschrieben, die in viele andere Sprachen übersetzt wurden. Dazu gehört ein Nicht-Fiction-Buch. In diesem Buch, Der amerikanische Krieger, haben wir 50 Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg, Korea, Vietnam und Desert Storm interviewt. Wir stellten ihnen Fragen wie: Wie fühlt man sich, wenn man jemanden umbringt? Warum hast du da mitgemacht? Was war der Preis? Wie sollten wir junge Leute darauf vorbereiten, sich an solche Orte zu begeben und ihr Leben zu riskieren? Was motiviert euch? Ja? Und ich glaube, die Antworten dieser Helden haben uns dazu gebracht, uns berufsmäßig damit zu beschäftigen, Lösungen zu finden, damit die Menschen überleben. Überall, unter allen Umständen.
Das klingt wirklich sehr gut.
Ja, sicher. Aber vergessen wir nicht, es ist harte Arbeit. Ein äußerst sensibler Bereich zu dem, der uns alle angeht. Weil unser aller Überleben davon abhängt. Überlegen Sie nur. Je abhängiger deine Kultur von der Technologie ist, umso verwundbarer bist du selbst schon durch die kleinsten Bedrohungen. Unter diesen subtilen Bedrohungen verstehe ich Computerviren, elektromagnetische Impulse, Energiewaffen, die direkt aufs Gehirn einwirken, chemische und biologische Giftstoffe, die Manipulation von Informationen und chemische Reaktionen, die sich stufenweise ausbreiten. Das sind nur ein paar Beispiele.
Ich glaube, ich weiß, was Sie meinen.
Je höher dein technologischer Entwicklungsstand ist, umso unbrauchbarer sind geschichtlich überholte und auf primitiver Technik beruhende Mittel der Gewaltausübung. Wenn du in einer Weltraumstation lebst, wäre es das Falscheste, eine 45er rauszuholen und drauf loszulöchern. Dabei würden doch alle drauf gehen. Man muss also andere Mittel finden.
Die Globalisierung hat eine Situation kreiert, in der der gesamte Erdball zu einem, wie soll ich sagen, Marktplatz geworden ist.
Ja, wir sind ein globaler Organismus geworden. Und keines der Organe, wie nachrangig es zunächst auch erscheinen mag, ist überflüssig oder von geringerem Belang. Vor der Wirtschaft sind alle gleich, auch wenn ihr Nutzen unterschiedlich groß ist. Deshalb müssen wir ja auch jeden schützen, auch unsere Gegner. Denn sie sind, man darf das nie aus den Augen verlieren, potenzielle Käufer.
Deshalb also nicht tödliche Waffen.
Ja, exactly. Nur durch sie können wir garantieren, dass unser globaler Organismus kerngesund bleibt. Nur mit ihrer Hilfe halten wir unsere weltweite Verbraucherbasis sauber. Nur so kann unser enormer Marktplatz überleben. Lasst uns diese Lebenskraft mit allen Mitteln sichern.
Bevor wir es vergessen, es gibt immer noch Leute, die empfinden Kapitalismus als Horror. Sie fühlen sich attackiert von seinen Herausforderungen, vom weltweiten Wettbewerb.
Für den globalisierten Finanzmarkt gibt es keinen Feind. Er kennt nur Wettbewerber, die alle auf den Markt streben, sich gegenseitig überholen wollen, um den Gipfel der von ihnen erstrebten Handelsbeziehungen zu erklimmen.
Schurkenstaaten und Terrornetzwerke achten die gesetzlichen Regeln nicht. In ihrem Denken erscheinen die symbolischen Ziele des Welthandels, weiche Ziele, geradezu verführerisch, um sich durch ihre Zerstörung...
Deshalb müssen wir ja gerade jedes zur Verfügung stehende Mittel nutzen, insbesondere aber die nicht tödlichen Waffen. Denn eins ist doch sonnenklar. Den Handel rund um den Planeten und seine Produktionsstätten zu beschützen, ist das eine. Ebenso aber muss verhindert werden, dass irgendjemand auf der Welt bei diesen Aktionen getötet wird. Ich sagte es schon. Die Gegner von heute sind die Käufer von morgen.
Noch 4 Minuten.
Gleich ist es zu Ende. Gleich ist Schluss.
Was für ein Ende. Da wollten wir kritisch hinterfragen, was es mit nicht-tödlichen Waffen auf sich hat. Und nun? Nun endet alles mit einem Plädoyer für diesen... Ich finde keine...
Wir sind nicht real. Wir haben uns nur gespielt. Wir sind nicht echt. Uns gibt es gar nicht.
Wir sind nur Text, Nadja. Text von anderen.
Aber man hört uns doch. Und man sollte auch für das einstehen, was man sagt.
Aber das kann doch jeder machen, wie er will. Am besten zu Hause. Apropos, bleiben wir hier?
Nein, wir gehen.
Wir alle? Oder erstmal einer? Vielleicht geht besser erstmal einer voraus.
Wir gehen gemeinsam, gleich.
Ich wollte noch sagen, ich bin eigentlich froh.
Warum?
Weil das Gewaltmonopol gebrochen wurde. Weil der Staat dabei ist, die Gewalt zu entstaatlichen.
Sie meint die Tendenz, dass aus Kostenersparnis immer mehr Staaten dabei sind, die Gewalt zu privatisieren.
Also entstaatlichen. So lässt sich auch besser auf die antisymmetrischen Bedrohungen reagieren. Der Staat wird selbst antisymmetrisch und ist so nicht mehr so leicht zu treffen.
Genau. Irgendwann wird dann die gesamte Polizeiarbeit, wird alle Rechtsprechung, alle Gefängnisüberwachung, wird selbst die Durchführung von Kriegen ausschließlich von dafür beauftragten Firmen durchgeführt. Nach deren eigenem Gutdünken.
Von echten Profis eben. Keine schludrigen Reservisten mehr.
Keine 19-jährigen Greenhorns, über deren Tod einem die Eltern im Fernsehen was vorheulen.
Ja, und all diese Firmen sind börsennotiert.
Die Kriege werden dann immer offiziell angekündigt, ohne falsche Scham. Es muss eben sein. Und je nach Verlauf steigt oder fällt die Aktie.
Da können dann selbst die Leute aus den Ländern, gegen die der Krieg geführt wird, ganz legal Gewinne machen.
Meine Damen und Herren, Sie sehen, das Thema bietet noch viele Facetten, doch leider unsere Zeit ist um. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit.
Wer hört denn nun als Erster auf?
Das ist egal.
Dann mache ich
das Ende.
Den Anfang.
Dämonen. Nicht letale Strategien. Radiostück von Olaf Arndt und Michael Farin. Die Darsteller: Martin Engler, Nadja Schulz-Berlinghoff, Ilka Teichmüller, Manfred Zapatka. Musik: Zeitblom. Ton und Technik: Heike Langgut, Peter Kainz und Magitta Düver. Regieassistenz: Janine Lüttmann. Regie: Michael Farin. Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 2005. Redaktion: Holger Rink.